Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Die schlechte Nachricht zuerst. Glück kann man nicht einfach kaufen. Glück ist auch nichts, das man einfach so findet. Die gute Nachricht, Glück wächst aus den kleinen Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Soll also heißen, Glück ist kein Zufall. Wir haben es durchaus selbst in der Hand. Und wie wir es in die Hand nehmen können, das erfahren wir heute von Dr. Verena Utikal. Sie ist Entscheidungswissenschaftlerin und Expertin für Verhalten und Change. Und sie ist überzeugt, nicht die großen Wendepunkte bestimmen, wer wir sind, sondern die vielen unscheinbaren Momente in unserem Alltag. Und sie zeigt uns heute, wie diese stillen, oft unbewussten Entscheidungen unser Leben lenken, wie wir lernen können, sie bewusst zu gestalten und alte Muster zu durchbrechen. Dazu hat sie auch ein Buch geschrieben, Entscheide dich glücklich heißt es. Und liebe Frau Dr. Utikal, ich bin sehr froh, dass Sie sich heute dafür entschieden haben, sich jetzt Zeit für uns zu nehmen. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
Sehr gerne. Wir machen immer am Anfang so einen kleinen Health-Check und bei dir, wo es ja doch um Entscheidungen heute geht, sind es lauter Entscheidungsfragen. Einfach ganz kurz, spontan bitte antworten.
Der Health-Check.
Kaffee oder Tee?
Morgens Kaffee, den restlichen Tag Tee.
Bauch oder Kopf? Wem vertrauen Sie mehr bei Entscheidungen?
Der Kombination aus beiden. Da gibt es kein Entweder-Oder. Da müssen beide an Bord sein.
Münze werfen oder ewig abwägen?
Tatsächlich weder noch. Also ich werfe keine Münze. Ich wäge aber auch nicht ewig ab. Ich glaube, ich werfe eine innerliche Münze, wenn es wirklich nicht anders zu lösen ist. Aber normalerweise bin ich sehr entscheidungsfreudig. Weder lange abwägen, noch Zufall entscheiden lassen. Ich kann das ganz gut.
Gewohnheit oder Neuanfang?
Neuanfang, großer Fan.
Sicherheit oder Freiheit?
Sicherheit.
Intervallfasten oder 3 Mahlzeiten?
5 Mahlzeiten.
Ach, cool. Und zum Schluss, Morgenmensch oder Nachteule?
Weder noch. Ich bin immer schrecklich müde, morgens und abends. Ich weiß nicht, was das für ein Tier ist. Also mein Peak ist eher so Vormittag, Nachmittag. Also da bin ich wirklich, habe ich mein volles Potenzial. Aber morgens und abends beides eher Medium, leider.
Also jetzt so später Nachmittag, das passt jetzt gut, oder?
Wunderbar. Also alles so zwischen 9 und 17 Uhr. Also so Kernarbeitszeit. Ich bin eine super Angestellte, glaube ich.
Die Entscheidung, ein Buch zu schreiben, die haben Sie ja eigentlich schon in Ihrer Schulzeit getroffen. Umgesetzt haben Sie es jetzt 30 Jahre später. Was war denn da so der Moment, in dem quasi aus dem Wollen ein Tun wurde?
Ich habe vor 2 Jahren ungefähr, hatte ich einen Monat relativ viel Zeit. Ich hatte einen freiberuflichen Vertrag und hatte aber tatsächlich unter der Woche ziemlich viel Zeit und habe dann gedacht, so, jetzt ist der richtige Moment, jetzt schreibst du dein Buch. Und da habe ich eine totale Struktur mir ausgedacht, habe gedacht, so Montag immer von 9 bis 12 und Dienstag auch von 9 bis 12, Mittwoch darfst du frei haben und Donnerstag schreibst du dann wieder von 9 bis 12. Also ich habe das total durchgedacht, alles geplant und es hat überhaupt nicht funktioniert. Also nichts. Ja, ich habe mich hingesetzt und dann kam nichts. Ja, also weil natürlich die Voraussetzungen überhaupt nicht gestimmt haben. Ich wusste noch nicht mal, worüber schreibe ich und wer will das überhaupt lesen und wie geht Schreiben überhaupt? Na, also das heißt, da habe ich mit der völlig falschen Sache angefangen. Und dann habe ich das wieder aufgegeben und habe dann durch viele schöne Zufälle die Hausaufgaben gemacht. Ich hatte einen Podcast, über den ganz viele Themen überhaupt mir eröffnet wurden und wo ich gemerkt habe, worüber ich Lust hätte zu schreiben. Ich habe viele Seminare gegeben zu Entscheidungsfragen und viel gecoacht und natürlich dadurch kam auch viel Themen überhaupt greifbarer dazu. Und dann hat sich das Riesenglück, dass der Podcast vom Brandstätter Verlag gehört wurde und die mich angefragt haben, ob ich das Buch schreiben möchte. Und das ist natürlich der Riesenglücksgriff gewesen, dass da jemand war, der mir auf meine Finger geschaut hat und nach Texten gefragt hat und eingefordert hat. Ne? Also die soziale Komponente, dieses gemeinsame Buch zu schreiben, das hat dann letztendlich den finalen Kick gegeben.
Diese Lücke zwischen Wollen und Tun, die kennen wir ja alle sehr, sehr gut. Die einen mehr, die anderen weniger. Wo liegt denn da jetzt der echte Grund dafür, dass diese Lücke oft so riesig ist? Was braucht denn eine Entscheidung, damit sie tatsächlich zur Umsetzung wird? Braucht es da dann doch manchmal auch ein bisschen dieses Zufallsglück, wie es jetzt bei dir vielleicht? Jetzt bin ich schon per Du, Entschuldigung.
Ja klar, alles gut, das machen wir, Susanna. Per Du ist eh besser. Ja.
Okay, das hätten wir sonst vorher abgeklärt. Es tut mir leid. Das ist mir jetzt rausgerutscht. Ich glaube, wir haben es im Vorgespräch einfach schon gut verstanden. Genau.
Also was braucht's? Ja, was braucht's? Also bei mir war es jetzt ein Glück, ja, dass da verschiedene Komponenten dazugekommen sind. Aber wenn man genauer hinschaut, hat dieses Glück ja auch eine Dimension. Also zum Beispiel die soziale Dimension. Dass jemand interessiert ist an dem, was ich da tue und ich nicht blind oder ohne Echo vor mich hingeschrieben habe. Ja, also das ist etwas, was man sehr gut nutzen kann, auch in anderen Bereichen. Wenn ich eigentlich denke, ich möchte gern Sport machen, aber blöderweise gehe ich nie los ins Fitnessstudio, obwohl ich den Vertrag gemacht habe, obwohl ich mir neue Schuhe gekauft habe und ein schönes neues T-Shirt. Ich gehe nicht los. Dann kann auch der Grund sein, dass ich jemanden brauche, der mich da auf eine Art begleitet oder ja vielleicht sogar auch kontrolliert. Ne? Also so ein Versprechen sich gegenseitig zu geben, kann ja total helfen, in die Aktion zu kommen. Und das war in meinem Fall ja genauso. Da war auf einmal jemand, der hat nachgefragt oder zumindest musste ich dem sagen, heute kommt übrigens kein neues Kapitel. Ne? Und sich da also selber in ein Versprechen zu gehen, kann helfen, dass man den Weg weitergeht, den man eigentlich kognitiv oder mit dem Kopf schon entschieden hat. Aber ja, die Gewohnheiten folgen nicht. Wir sind immer noch in der Gewohnheit, ich schreibe kein Buch. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio. Und um diese neue Gewohnheit zu etablieren, brauchen wir oft ein paar Tricks.
Und um diese Tricks geht's heute. Vorweg würde ich gerne noch fragen, es gibt ja Menschen, die sagen oder die behaupten, na, ich bin so ein Pechvogel. Mir passiert nie irgendwas Gutes. Und dann gibt's aber auch welche, die sagen, ja, irgendwie, ich bin ein totales Glückskind. Mir fliegt das Glück nur so zu. Also inwiefern ist uns denn das Glück vielleicht eine Spur weit in die Wiege gelegt und inwiefern eben nicht?
Es ist alles eine Frage der Perspektive. Jetzt hatte ich vor ein paar Wochen eine Lesung in Wien und da kamen nach der Lesung kamen einige Zuhörerinnen zu mir, um das Buch signieren zu lassen. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Leserin, die zu mir sagte, wissen Sie, ich treffe immer die falschen Entscheidungen. Und ja, das war so nett, weil ich habe das dann später meiner Tochter erzählt und sie meinte, Mama, das ist doch ganz einfach, da musst du einfach immer nur das andere machen. Das ist doch total leicht, das zu lösen. Ja. Und ich fand es aber auf eine andere Art noch so nett, weil, oder ja, so traurig auch für diese Person, dass sie natürlich den Blick auf etwas ganz Spezielles richtet. Die macht auch gute Entscheidungen. Natürlich trifft die auch gute Entscheidungen, aber die zählt sie nicht. Es gibt ja diesen Spruch, den sich viele Kinder ins Poesiealbum geschrieben haben früher, mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heiteren Stunden nur. Vielleicht kennst du das noch, so ein alter Spruch. Ne? Und das ist genau die Sache. Leute, die glücklich sind, die zählen das Glück. Und Leute, die unglücklich sind, die zählen das Unglück. Jeder ist mal glücklich und jeder ist mal unglücklich. Aber das, was man zulässt in seine persönliche Lebensstatistik, ja, das, was ich mir abends überlege, wie ging's mir heute, das macht es dann letztendlich aus, wie wir uns lang- beziehungsweise mittelfristig fühlen. Ne? Also wenn ich nur sehe, oh, heute wieder keinen Parkplatz bekommen, die Milch war alle und wieder mit meinem Sohn gestritten, ja, dann gehe ich ins Bett und denke mir, ich bin ein unglücklicher Mensch, läuft nicht. Ich kann ja immer genauso gut denken, heute hat die Sonne geschienen, super, heute hat meine Tochter ganz von alleine ihre Hausaufgaben gemacht und ich habe heute Abend was Leckeres gegessen. Ist der gleiche Tag, Aber der Fokus ist ein anderer. Und in der Wissenschaft hat das einen sehr schönen Namen, was wir da häufig tun. Das ist die Bestätigung, die wir suchen für eine Grundannahme. Also wenn ich annehme, ich bin unglücklich, dann suche ich nur nach Evidenz, also nach Bestätigung, nach Beispielen, die das bestätigen. Ah, natürlich bin ich unglücklich, weil der Parkplatz war wieder nicht da. Und natürlich bin ich unglücklich, weil, ja, und so weiter. Aber wenn ich mit der Grundannahme reingehe, mir geht's gut, dann sehe ich auch eher Dinge, die gut sind. Und das macht für mich den großen Unterschied aus.
Ist das schon so ein bisschen der erste Trick, dass man diesen Blickwinkel mal ändert, ganz bewusst und immer wieder?
Ja, genau, richtig. Das ist ein ganz wichtiger Trick, der nicht nur in meinem Buch steht, sondern tatsächlich gut evaluiert ist. In der positiven Psychologie wird das häufig auch empfohlen und ist auch tatsächlich etwas, was gut erforscht ist. Es gibt da ganz nette Methoden, wie man das auch in seinen Alltag integrieren kann, zum Beispiel mit kleinen Knöpfen oder mit kleinen ungekochten Kichererbsen. Das sollten ungekochte sein, weil die kommen in die rechte Hosentasche oder in die rechte Jackentasche. Und immer, wenn wir was Schönes sehen, irgendwas, was uns gut gefallen hat, was uns gut getan hat, nehmen wir diesen Schatz, diesen Knopf, dieses Kichererbs und machen es auf die andere Seite in unsere Tasche. Ja, und dann füllt sich diese linke Seite über den Tag und irgendwann haben wir da nicht nur eine volle Tasche mit voller schönen Glücksmomenten, sondern irgendwann automatisiert sich das. Und das ist nicht nur, dass wir diese Kichererbsen brauchen, um diese Momente zu enttarnen, sondern irgendwann merken wir, ah, das ist so ein Moment, wo ich jetzt, wenn ich eine Kichererbse hätte, dann würde ich die darüber tun. Ja? Und damit sammeln wir schon während des Tages eine viel größere Aufmerksamkeit dafür, was uns gut tut, was uns glücklich macht. Und wir gehen abends damit auch mit einem viel besseren Gefühl ins Bett.
Du hast schon erzählt von der Dame bei der Lesung, die sagt, sie trifft immer die falschen Entscheidungen. Entscheidungen treffen wir ja sehr viele. Du erzählst es auch im Buch. Es sind 20.000 Entscheidungen pro Tag und 95% von diesen Entscheidungen treffen wir unbewusst. Also wie können wir hier denn eigentlich eingreifen, wenn das Entscheidungen sind, die wir gar nicht bewusst treffen? Wie kommen wir denn da in die Veränderung, wie kommen wir ins Unterbewusstsein da rein?
Ja, es ist mega schwierig, ne? Also das ist ja etwas, was wir oft gar nicht bewusst mitbekommen. Eben, deswegen sind es ja unbewusste Entscheidungen. Also ganz wichtig ist erstmal die Erkenntnis, es ist so. Wir treffen wahnsinnig viele Entscheidungen, die wir gar nicht wirklich mitbekommen. Das fängt ja morgens schon an. Stehen auf, ist eine Entscheidung. Könnten auch liegen bleiben. Wir gehen ins Bad, ist eine Entscheidung. Könnten auch direkt in die Küche gehen. Wir putzen Zähne, könnten wir auch lassen. Ja, also es sind wirklich, bis wir am Frühstückstisch sitzen, schon wahrscheinlich hunderte Entscheidungen getroffen worden. Und das ist auch gut so, weil wenn wir das alles jeden Morgen wirklich bewusst entscheiden würden, dann könnten wir uns 10 Minuten später ja schon wieder hinlegen. Wir wären ja völlig kaputt. Ne? Entscheiden ist anstrengend. Deswegen ist gut, dass wir diese Automatismen haben. Wir sollten aber eben erstens wissen, dass wir sie haben und zweitens überlegen, treiben die uns in die richtige Richtung? Ja, dass wir solche Automatismen, solche Regeln, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, gehe ich als erstes ins Bad, dass wir sowas haben, wunderbar, aber drüber nachzudenken, muss diese Regel so sein? Macht mich diese Regel glücklich? Und bringt mich diese Regel meinem Ziel, das ich vielleicht habe, näher oder entfernt mich das dem Ziel? Beispiel, ja? Also wenn mein Lebensziel eigentlich ist, ich möchte wild und abenteuerlich sein, ja? Ich möchte viele Erfahrungen machen, aber meine grundsätzliche unbewusste Entscheidung ist immer, ich mache lieber das, was ich kenne, dann wird es schwierig. Ja? Dann wird es schwierig. Grundsätzlich ist an Automatismen gar nichts verkehrt. Die brauchen wir, es ist schön. Wir sind arbeitserleichternd, energiesparend, zeitsparend, toll. Aber wir sollten uns überlegen, sind die mit dem Ziel, das wir haben mit den Zielen in unserem Leben denn eigentlich kompatibel? Und dafür kann man mal genauer hinschauen. Was entscheide ich da eigentlich alles immer so automatisch? Und ganz gut funktioniert es, diese unbewussten Automatismen auf die Spur zu kommen in den Momenten, wo die eben gerade nicht mit unserem kognitiven oder unserem Bewusstsein gleich in die gleiche Richtung gehen. Also das kennt bestimmt jeder, ne? Dieses Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Also irgendwie, irgendwas stimmt doch nicht. Also komisch jetzt. Ich habe mich doch entschieden, aber ich mache was anderes. Komisch, ja? Und da mal hinzuschauen, was sagt der Kopf? Was sagt der Bauch? Bauch im Grunde als Synonym für Automatismus. Und Bauch, finde ich, ist häufig so ein Gefühl, wie als wäre eine Option irgendwie spannender, glänzender, ne, heller, so. Und dann mal zu überlegen, was genau macht die Option jetzt gerade heller? Ist es, weil alle anderen diese Option wählen? Ist es, weil die günstiger ist, in irgendeiner Variante von zeitlich günstiger, finanziell günstiger und so weiter, ne? Ist es was, was ich kenne und was deswegen attraktiv wirkt, weil halt keine Gefahr davon ausgeht? Ist es etwas, was ich gestern auch schon so gemacht habe und sich deswegen heute so genauso gut anfühlt? Oder ist es etwas, was jemand mir gesagt hat, dass ich machen soll? Auch diese Optionen sind dann häufig etwas leuchtender, ne? Weil ich einen Rat bekommen habe. Und so kann man sich langsam rantasten, um einfach mal rauszufinden, welche, wir sagen Heuristiken, welche Regeln wenden wir da eigentlich unbewusst an, um zu Entscheidungen zu kommen.
Und ist es schwierig, da dahinter zu kommen? Braucht man da vielleicht auch manchmal die Reflexion mit jemand anderem? Oder ist es schon was, was einem dann, wenn man sich mal die Zeit nimmt, doch einfällt?
Zeit braucht man, ja. Zeit braucht man. Ein Buch ist auch nicht schlecht. Da sind manchmal ganz gute Tipps drin, ne, wie man da vorgehen kann. Aber im Grunde ist Zeit schon ein wesentlicher Faktor. Einfach sich überhaupt mal zu überlegen, was will ich? Ja? Was sind denn eigentlich meine Ziele? Und wo torpediere ich die? Und warum? Ja, also das ist ganz wichtig, da einfach mal genauer hinzuschauen, weil es natürlich nicht einfach klar sichtbar ist. Wir müssen uns die Zeit nehmen, uns da ein bisschen selber auf die Schliche zu kommen. So eine Art Selbsttherapie vielleicht.
Verena, es gibt ja Menschen, die irgendwie ewig analysieren, so diese Pro- und Kontralisten führen, bis sie eine Entscheidung treffen. Und dann gibt es andere, die einfach mal machen, was jetzt sehr gut zu unserem Podcast passt. Mach es. Aber was sagt denn da eigentlich die Forschung? Wer entscheidet am Ende besser?
Besser ist natürlich jetzt eine schwierige Kategorie. Ja, wer ist glücklicher, würde ich jetzt vielleicht fragen, auch so in Anlehnung an das Buch. Und da gibt's eine sehr schöne Studie, die Menschen beobachtet hat in einem bestimmten Setting, wo sie sich entscheiden sollten. Und dann am nächsten Tag geguckt haben, revidieren die Entscheidung? Also kommen die und sagen, ich hab mich umentschieden, ich will es doch anders. Ja, und Leute, die länger nachdenken, da denkt man ja eigentlich, die haben das von allen Seiten dann gut durchdacht. Die müssten doch jetzt eigentlich zu einer sehr schlüssigen und für sie akzeptablen Entscheidung gekommen sein. Trotzdem sind diejenigen, die mehr nachgedacht haben, mehr Zeit hatten, diejenigen, die häufiger revidieren wollen. Ja, also das ist ganz interessant. Also es ist nicht intrinsisch, ich bin jemand, der lange nachdenkt versus ich bin jemand, der schnell denkt, sondern durchs Experiment vorgegeben, hatte der mehr Zeit oder hatte der weniger Zeit. Ja? Und einfach durch das längere Nachdenken, so erklärt man sich das, kommen den Leuten mehr Optionen in den Sinn. Und mehr Optionen, auch das zeigen andere Studien, bedeuten, dass es mehr Gründe gibt zu bereuen, weil ich hätte ja auch das machen können. Ich hätte auch das machen können und das auch. Ja? Das heißt, diese kurzfristigen, schnellen Entscheidungen scheinen zumindest durchschnittlich die zu sein, die die Menschen tatsächlich weniger zurücknehmen wollen. Und wenn wir davon ausgehen, ich will das zurücknehmen, weil ich damit nicht zufrieden bin, dann scheinen tatsächlich die schnellen Entscheidungen die glücklich machenderen zu sein.
Und du schreibst ja, dass Veränderung keine Frage von Disziplin ist, sondern von den richtigen Bedingungen. Was bedeutet das konkret? Wie schaffe ich diese Bedingungen für mich?
Ich würde Disziplin jetzt nicht ganz ausnehmen. Ja, also tatsächlich, wenn ich ein Ziel habe, dann muss ich natürlich dranbleiben. Ganz ohne Disziplin wird es nicht gehen. Aber ich kann mir natürlich versuchen, diesen Weg dorthin so leicht wie möglich zu machen, sodass ich nicht so viel Disziplin brauche. Ja, also so würde ich das formulieren. Also nimm mal an, Susanna, du hast Schokolade auf deinem Tisch liegen und dein Ziel ist aber, du willst weniger Süßes essen. Ziemlich schwierig, wenn die immer in deinem Sichtfeld ist. Ja, da brauchst du wahnsinnig viel Disziplin, um diese Schokolade nicht zu essen. Das ist ja, also für mich tatsächlich fast unschaffbar. So, wenn du aber dir vorab Rahmenbedingungen setzt, wo du gar keine Disziplin brauchst, nämlich zum Beispiel, du hast keine Schokolade auf deinem Tisch, vielleicht noch nicht mal im Haus, ja, dann brauchst du natürlich auch keine Disziplin. Ist ja, ne? So, das heißt, sich vorab zu überlegen, wie kann ich mich selbst in eine Umgebung bringen, wie kann ich meine Umgebung gestalten, sodass ich viel weniger Disziplin brauche. Ja, weil Disziplin kostet natürlich auch unheimlich viel Kraft, immer zu widerstehen. Oh, Wahnsinn, das muss ich dir kurz erzählen. Ich war letzte Woche auf einer Fortbildung, selber als Teilnehmerin. Und in der Mitte, das war sehr nett gedacht, in der Mitte waren so die ganzen Erkenntnisse aus den letzten Fortbildungen nochmal ausgedruckt, sehr schön gemacht, wie so eine Sonne. Und in der Mitte der Sonne lagen Kinderschokobons und Gummibärchenpackungen und...
Das ist gemein.
1 Meter von mir entfernt. Es war so gemein. Also ich bin ja nach der Fortbildung total fertig, weil dieses kontinuierliche Widerstehen, nicht nehmen, ja, das kostet unheimlich viel Energie. Also das meine ich mit, eigentlich braucht man nicht unbedingt Disziplin, aber man sollte sich überlegen, wie kann ich mir eine Umgebung schaffen, wo der einfachste Weg eben zum Beispiel keine Schokolade essen, noch nicht mal Disziplin verlangt.
Aber Zwischenfrage, Verena, Schokolade macht doch glücklich, oder?
Ja, mich schon.
Du zeigst in deinem Buch ja auch ganz gut, wie unser Gehirn funktioniert. Zum Beispiel auch, dass unser Gehirn gezielt nach Bestätigung sucht für das, was es eh schon glaubt. Das hast du auch eigentlich vorher schon angesprochen mit dem, wenn man den Glaubenssatz hat, ich habe eh immer Pech oder ich treffe eh immer die falschen Entscheidungen. Wie kommt man denn von dem jetzt los? Muss einem das ganz konkret bewusst sein, dass das so ist? Oder wie gelingt einem das, dass man das quasi das Gehirn, dass man das ein bisschen wegbringt von dem, dass es immer nach dieser Bestätigung sucht für das, was es da so drin gespeichert hat und was uns halt nicht weiterbringt in Richtung Glück?
Auch hier. Der erste Schritt ist erstmal anzuerkennen, dass das so ist. Ja, also die Erkenntnis des Bestätigungsfehlers, dass wir gerne nach Bestätigung suchen, einer Grundannahme, das ist schon mal das Wichtigste, überhaupt zu wissen. So. Jetzt ist nur blöderweise so, nur wenn man es weiß, legt man es nicht ab. Ja? Das ist so ein bisschen wie bei einer optischen Täuschung. Nehmen wir mal so eine klassische optische Täuschung, wir vergleichen zwei Linien, ne? Und da muss man sagen, welche ist länger. Und da gibt es ja immer dann so ein Gefühl. Das sind zum Beispiel diese Pfeile?
Ja.
So, genau. Und dann gibt es so ein Gefühl und dann kann ich nachmessen und dann weiß ich, ach so, die sind gar nicht unterschiedlich, die sind gar nicht länger, die sind ja gleich lang. So, dann lege ich es lineal weg und schaue es mir an und dann fühlt es sich aber wieder so an. Ja, also das Gefühl kriegen wir nicht weg. Wir können natürlich schon wissen und wenn uns jemand fragt, welches ist länger, dann kann ich sagen, ich weiß, die sind gleich lang, aber fühlen tue ich es anders. Und das ist mit diesen Bestätigungsfehler oder anderen kognitiven Fehlern ähnlich. Es ist oft ganz, 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 ganz schwer, die abzulegen. Trotzdem muss natürlich der erste Schritt sein, es zu wissen, dass es diese Fehler gibt. Und bei Bestätigungsfehler, da gibt es etwas, was man gerne mal ausprobieren kann, ist einfach mal drauf zu hören, was denke ich gerade? Also wenn ich sowas denke wie, war ja klar, hab ich's doch gewusst. Der macht ja immer. Der macht ja nie. Ja, dann sind wir in einem Fahrwasser von Bestätigungsfehlern. Ja, also wir kreieren uns unsere eigene Statistik. Und da kommt immer nur rein, was für uns bedeutet, wir haben Recht. Und Recht haben ist ja so schön. Ja, ist ja so wunderbar schön, Recht zu haben. Deswegen, freuen wir uns ja auch so, wenn wir wieder gesehen haben, ah, hat der schon wieder seine Socken nicht weggeräumt. Ich wusste es doch, das macht der nie. Ja? Und die 20 Mal, die er sie weggeräumt hat, die haben wir schon vergessen. Also da ist es wirklich hilfreich, mal auf seine eigenen Gedanken zu hören. Ja, ist das wirklich so? dann zu hinterfragen, wenn wir so einen Triggersatz, so etwas, was man sich eben in so einem Moment denkt, wenn man das bemerkt. Und dann, das wäre schon eine ganz schöne Stufe höher, kann man natürlich mal versuchen, wirklich eine Statistik anzulegen. Ja, also zum Beispiel für die Dame, die behauptet hat, sie würde immer schlechte Entscheidungen treffen. Wirklich mal zu sagen, okay, ab jetzt mache ich mal so eine Liste. Kann man tolle Apps benutzen, kann man auch einen Zettel benutzen und sagen, so, was habe ich heute für Entscheidungen getroffen? Die schreibe ich mir mal alle auf. Oder geht natürlich auch bei anderen Themen, ja, also habe ich, kommt der Herr Müller wirklich immer zu spät? Schreibe ich mal jeden Tag mit. Und mach mir mal eine Statistik. Und da kommen aber auch wirklich alle Beobachtungen rein. Ja, nicht nur die, wo ich recht habe, wo ich weiß, ah, das war eine schlechte Entscheidung. Und der Herr Müller ist zu spät gekommen. Sondern tatsächlich eine ganz objektive Statistik, um mal zu sehen, stimmt das eigentlich, was ich mir da denke? Oder habe ich einfach nur unheimlich gerne recht?
Also wieder so ein Trick. Aber man könnte ja schon meinen, dass wir so von der Natur her gar nicht fürs glücklich sein gemacht sind, weil dann gibt's ja auch noch sowas wie eine Verlustaversion. Das heißt, der Schmerz über Verluste wiegt schwerer als die Freude über Gewinne. Das erklärt ja auch irgendwie, warum wir in schlechten Gewohnheiten stecken bleiben, im ungeliebten Job, in der falschen Beziehung, in der Tiefkühlpizza, in was auch immer. Wie kommt man denn von dieser Verlustaversion weg? Wie können wir uns denn mehr freuen über die Gewinne als traurig sein über die Verluste?
Bleiben wir mal bei dem Beispiel, das du gerade angesprochen hast, ne, dass Menschen die Tendenz haben, zu lange in Situationen zu verharren oder in Beziehungen zu verharren, mit denen sie eigentlich schon nicht mehr glücklich sind. Das kann man mit der Verlustaversion ganz gut erklären. Denn auch wenn eine Beziehung oder ein Job mich nicht mehr glücklich machen, ich weiß, was ich da habe. Ne? Ich weiß, was ich habe. Und ich weiß ganz klar, wenn ich das aufgebe, was ich verlieren würde. Weil man mal beim Job nicht den Job kündige, dann verliere ich diese sehr nette Kollegin. Dann verliere ich diesen wunderbaren Blick aus von meinem Schreibtisch. Dann verliere ich den Arbeitsweg. Ja, das sind jetzt noch nicht mal Komponenten, die irgendwie den Job ausmachen, ja, also arbeitsbeschreibungsmäßig. Aber es sind lauter Dinge, die sind mir lieb und die würde ich verlieren. Wenn ich jetzt einen neuen Job anfange, dann war ich da vielleicht, also anfangen würde, dann war ich da vielleicht beim Vorstellungsgespräch und habe schon so vielleicht jemanden kennengelernt, der mit mir da arbeiten würde zusammen. Aber eigentlich weiß ich ja gar nichts, was ich da kriege. Ja, ich weiß nichts, was ich da kriege. Also die Gewinne durch den neuen Job sind erstmal total unsicher. Aber die Verluste, wenn ich meinen jetzigen Job aufgebe, die sind schon mal komplett sicher. Ja. Kollegin, Blick aus dem Büro, was hatte ich noch gesagt?
Der Arbeitsweg. Ach,
Arbeitsweg, genau. Also das ist ganz sicher, das verliere ich. Ja? Und dieses sichere Verlieren, das ist etwas, was Menschen durchschnittlich sehr, sehr zu schaffen macht. Ja? Das heißt deswegen Verlustaversion, sichere Verluste, eine Aversion, ein Versuch, sichere Verluste zu vermeiden. Und das ist der Grund, weil die Verluste sind sicher und die Gewinne sind aber nicht sicher. Was man dann tun kann, ja, oder auch wenn man andere Leute, Freunde, Familie beobachtet, die festhängen in Beziehungen, in Jobs und einfach nicht loslassen können, ist eine ganz, ganz einfache Frage, die oft Wunder bewirkt. Was verlierst du, wenn du bleibst? Und das schüttelt manchmal die Leute ganz schön durch. Ne? Da verliert man nämlich häufig wirklich, wirklich substanzielles Lebensglück. Ja? Was verlierst du, wenn du bleibst? Nicht nur, was verlierst du, wenn du gehst, sondern wenn du bleibst. Was verlierst du da? Und das kann sein, dass das genau dann dieser kleine Schalter ist, mit dem die Leute ins Tun kommen. Weil eigentlich vergleichen die sonst, was verliere ich hier, was gewinne ich hier? Und das können wir nicht vergleichen. Verluste mit Gewinnen zu vergleichen, das geht nicht. Ja? Was wir vergleichen müssen ist, was verliere ich hier und was verliere ich hier?
Fällt uns das auch so schwer, weil wir ja trotzdem, weil uns dieses Jetzt, dieses Heute in dem Moment ja wichtiger oder zumindest näher ist als das Morgen und ist ja evolutionär gesehen ja durchaus sinnvoll, aber eben für das, was wir dann, wenn man bedenkt, was einem dadurch vielleicht entgeht oder was man eben dadurch verliert, wenn man es erst gar nicht ausprobiert, ist ja total schade. Aber wie überlistet man denn diesen Mechanismus, dass man eben dieses Jetzt nicht um so viel wichtiger nehmen als das, was morgen sein könnte, in der Unsicherheit halt dann?
Ja, also auch hier gibt es verschiedene Ansätze. Einen, den ich vielleicht jetzt mal hervorheben kann, ist, sich auch nochmal zu vergegenwärtigen, dass es keine Sicherheit gibt. Ja, es ist nichts sicher. Es ist immer eine Unsicherheit dabei. Die nennen wir manchmal Pech und manchmal nennen wir die Glück. Aber das ist beides Mal einfach die Unsicherheit, der Zufall, den wir nicht mit bestimmen können, den wir nicht einfach selber entscheiden können. Da schwingt immer irgendwie mit ein kleiner Faktor, der Zufall zufällig ist und der unser Leben, unsere Entscheidungen letztendlich noch in die eine oder andere Richtung treiben kann. Also diese Akzeptanz, es ist nichts sicher, das gibt auch ganz schön für viele Leute, erleichtert es auch ungemein. Ne? Also wenn man weiß, es ist im Grunde nicht komplett meine Verantwortung, was passiert. Ich kann da auch ein Stück abgeben. Ich kann es sowieso nicht komplett kontrollieren. Das kann für viele Leute eine große Erleichterung sein.
Also quasi dieses Urvertrauen, dass man das irgendwie zurückgewinnt. Oder manche haben das natürlich mehr, andere weniger.
Ja, das ist Typsache, ganz klar. Aber auch hier kann man mal gucken, habe ich Freunde, habe ich Bekannte, die das irgendwie besser hinkriegen? Wie machen die das? Einfach mal nachfragen, ja? Und vielleicht dann nutzen, dass man da auch nachahmen kann. Ja, probieren wir einfach mal aus. Wie machen die das? Vielleicht kann ich das auch.
Du gibst uns ja im Buch konkrete Werkzeuge mit, wie wir quasi bessere Entscheidungen hin zum Glück treffen können. Und da zeigst du zum Beispiel die 6-Hüte-Methode. Du brauchst die jetzt natürlich nicht im Detail beschreiben, weil das ist natürlich sehr umfangreich. Aber vielleicht einfach anhand einer konkreten Entscheidung, eines Beispiels, wie kann man sich da diese 6 Hüte aufsetzen, um dann zu einer besseren Entscheidung zu kommen?
Oft, wenn wir mit schweren Entscheidungen zu tun haben, da verlieren wir uns im Detail. Also wir denken, wir brauchen noch eine Info mehr und da müssen wir noch mal gucken. Weil wenn wir genau die Information haben, dann können wir uns endlich entscheiden. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Aber wenn ich jetzt nur diese Info noch hätte, dann weiß ich's. Und damit verlieren wir uns häufig. Und unser Kopf ist voller Info. Und der Kopf dominiert dann so stark, dass der Bauch, der eigentlich vielleicht auch mal was sagen möchte, der wird gar nicht mehr gehört. Und da setzt die 6-Hüte-Methode an. Die kann man entweder wirklich auch alleine durchführen oder man kann das auch als Gruppenübung machen, wenn es zum Beispiel bei Gruppenprozessen auch in Schwierigkeiten oder in Paralyse kommt und es geht nichts weiter. Dazu hat man 6 verschiedenfarbige Hüte, die kann man sich jetzt so ein bisschen hypothetisch aufsetzen, einfach vom Gefühl her, aber jeden Hut nur genau gleich lang. Also am besten einen Timer setzen, vielleicht mal 2 Minuten pro Hut so. Und nach diesen 2 Minuten wird der nächste Hut aufgesetzt. Jeder Hut hat eine Aufgabe. Also zum Beispiel gibt es den schwarzen Hut. Der schwarze Hut ist dazu da, dass ich jetzt mal 2 Minuten wirklich nur drüber nachdenke, was ist alles schlecht, was kann alles schief gehen, ja? Was ist alles negativ, was sind Probleme. Dann tue ich den weg und dann setze ich den gelben Hut auf. Und der gelbe ist mein hoffnungsvoller Hut. Ja? Was kann alles gut gehen und was passiert im besten Fall? Und dann gibt es dann noch diese 4 anderen Hüte. Jeder hat seine Aufgabe, so dass in das Gedankenchaos, in dieses laute Kopfkarussell wieder Struktur reinkommt und im besten Fall dann tatsächlich auch der Bauch wieder überhaupt gehört werden kann und wir aufgrund der Struktur, die wir unseren Gedanken damit geben, jedem Aspekt die gleiche Wichtigkeit einräumen. Also jeder Hut hat die gleiche Zeit und deswegen die gleiche Wichtigkeit. Und so hoffentlich mit einem abschließenden Hut, der weiße Hut dann nämlich, dazu führt, dass wir eine gute Entscheidung treffen können.
Jetzt sind wir schon fast am Ende. Aber ich habe dir nur 3 so Behauptungen mitgebracht, Glaubenssätze, wo du mir dann bitte einfach sagst, was deine Meinung dazu ist, ob da was dran ist, ob uns das näher zum Glück führt oder nicht.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Das Erste. Die erste Intuition ist meist die richtige.
Die erste Intuition hat ihre Berechtigung. Aber die erste Intuition hat natürlich mit unseren Automatismen zu tun. Und wenn wir schon immer die risikohafteren Entscheidungen gescheut haben, dann wird auch die erste Intuition sein, es diesmal wieder zu machen. Und ob das jetzt richtig oder falsch ist, schwer zu sagen. Ja, es ist ein Weg. Aber meine Empfehlung wäre, zu hinterfragen, wo diese erste Intuition herkommt. Das hatten wir ja vorher schon angesprochen. Woher kommt dieser Automatismus? Woher kommt dieses leuchtende Spotlight auf diese eine Option? Woher kommt das? Also das würde ich empfehlen, da mal hinzuschauen. Weniger zu fragen, ist das die richtige oder die falsche, sondern erstmal zu gucken, woher kommt die? Warum? Warum fühlt sich das besser an?
Dann rationale Menschen, also Kopfmenschen, treffen bessere Entscheidungen.
Nein, darüber haben wir auch vorher gesprochen, ne? Also Menschen, die viel drüber nachdenken, haben häufig das Gefühl, dass sie sich in Details verlieren und vielleicht gar nicht mehr darauf achten, was tatsächlich gut für sie selber ist, was sie glücklich machen würde, sondern nur darauf achten, ob sie alle Informationen haben. Und die haben wir nie. Wir haben nie alle Informationen. Es gibt immer noch eine mehr.
Und zum Schluss, mehr Optionen bedeuten mehr Freiheit und mehr Glück.
Ja, das würde der Ökonom auf jeden Fall so sehen. Und mehr Optionen immer besser, ne? Weil dann ist doch irgendwann die optimale dabei. Aber auch dort gibt es sehr nette Studien, die zeigen, dass Leute nicht glücklicher sind mit ihrer Entscheidung, wenn sie mehr Optionen hatten. Also tatsächlich im Gegenteil. Burden of choice nennen wir das. Ja? Also diese Belastung durch Überoptionen. Tatsächlich sagt die Forschung genau das Gegenteil.
Wie können wir damit umgehen? Weil genau diese Situation haben wir in der heutigen Zeit ja ständig. Also wir leben in einer Welt der Überfülle. Was ist denn da dein pragmatischer Tipp, um dieser Entscheidungslähmung irgendwie zu entkommen?
Was mir hilft, ich gehe jetzt mal einfach von mir aus, ist wirklich so Optionen, sich selber zu nehmen. Ja? Sich selber Optionen zu nehmen, die gar nicht erst zuzulassen. Also das kann bedeuten, dass wenn ich in den Urlaub fahre, ja, und ich einfach mal anfange, bei Airbnb zu schauen, was gibt's denn da, das sind denn die tollsten Ferienwohnungen, dann schaue ich in Kroatien und dann schaue ich in Frankreich, und dann schaue ich in Finnland und ich werde ganz wahnsinnig, ja, weil alles so schön ist und ich weiß überhaupt nicht mehr, ah, soll ich da hinfliegen, soll ich mit dem Auto fahren mit dem Kanu, so. Ja, also es wird einfach wahnsinnig anstrengend. Also da von vornherein sich zu beschränken und zu sagen, okay, schon mal klar, es ist mit dem Auto und es ist Frankreich und jetzt schaue ich in dieser Gegend und ich nehme mir die drei aus, die in der nächsten halben Stunde mir interessant aussehen und dann entscheide ich mich. Also tatsächlich diesen Optionenraum zu verkleinern. Viele Leute haben natürlich Angst, ja Mensch, wenn ich 5 Minuten länger geschaut hätte, dann hätte ich vielleicht noch die super Ferienwohnung gefunden und dann wäre ich doch viel glücklicher gewesen. Und sich dann zu fragen, das ist noch eine sehr schöne Regel, finde ich, wirklich, wie viel glücklicher wäre denn mein Leben, wenn ich in diese Ferienwohnung gefahren wäre, die ich dann noch gefunden hätte, angenommen, ich hätte sie gefunden. Ja? Also wie essentiell ist diese Entscheidung denn für mein Lebensglück? Ja? Also vielleicht tatsächlich hat sie noch, vielleicht eventuell, aber das, selbst das ist fraglich, hat diese Entscheidung einen Einfluss auf meinen Sommer? Eventuell, vielleicht aber auch nicht. Wie soll ich das wissen? Wie soll ich das wissen? Ja, vielleicht wäre dann da ein Wasserschaden gewesen. Ich kann es nicht wissen. Also da tatsächlich einfach mal zu überlegen, ist diese Entscheidung, bei der ich mir jetzt so viel Druck mache und so viel Zeit investiere, ist die wirklich so wichtig? Ist die wichtig für mein Glück? Meistens kommt dann die Antwort, nein. Wahrscheinlich ist wichtiger, wer mit dabei ist. und nicht, ob die Ferienwohnung jetzt genau die perfekte war.
Ganz bestimmt. Wow, da waren jetzt so viele Tipps dabei, die man eigentlich sofort umsetzen kann oder zumindest mal probieren kann, umzusetzen. Trotzdem haben wir immer ganz zum Schluss noch unser Rezept. Und von dir wünsche ich mir heute natürlich ein Glücksrezept. Was können wir denn, womit können wir denn heute noch starten, um uns quasi glücklich zu entscheiden?
Das Rezept.
Vielleicht erzähle ich, was ich als letztes bei mir in der Familie eingeführt habe für mehr Glück. Ja, also Glück kann ja auch sein, sich nicht zu streiten. Das ist ein großes Glück. Wir hatten jetzt einige Projekte, gerade auch mit den Kindern, wo bestimmte Dinge nicht so funktioniert haben, nicht automatisiert waren. Und wir mussten jeden Abend streiten, dass das noch nicht passiert war, dass die Wäsche nicht weggeräumt war, dass die Hausaufgaben nicht gemacht waren und so weiter. Ne? Also es gab viel Streitpotenzial. Und jetzt versuchen wir, seit die Schule wieder angefangen hat, seit den Osterferien, seit letzter Woche, haben wir eine Challenge einberufen. Und das war gleich mal die erste gute Idee, dass es Challenge hieß. Meine Kinder meinten sogar, gut, das sind natürlich die Kinder ihrer Mutter, sagten, Mama, also wenn das anders heißen würde, fände ich das nicht so cool. Aber Challenge, das klingt richtig gut. Ja, genau. Also auch das war schon mal ein Grund mitzumachen. Und jetzt haben wir in der Küche ein kleines Whiteboard. Da sind verschiedene Kategorien, die müssen erfüllt werden. Und dann wird es abends immer angekreuzt, ob das erfüllt wurde. Und das ist natürlich super, weil abends, wenn es noch nicht erfüllt wurde, dann kann man das noch schnell machen. Also die Erfolgsquote ist recht hoch. Und das bedeutet, wenn dann wirklich jede Woche jedes Kästchen durchgekreuzt wurde, dann gibt's am Freitag eine extra Zockzeit. Ja, also eine tolle Belohnung. Und ich erzähle es jetzt nicht deswegen, weil ich das als den ultimativen Erziehungstipp weitergeben will. Das ist sicher gut für viele Kinder. Viele Kinder stehen auf Belohnungen. Ja, das funktioniert häufig, zumindest mittelfristig ganz gut. Irgendwann lutscht sich das auch aus, aber so die ersten Momente sind das schon gut. Aber nochmal zu überlegen, auch für uns selber, wo können wir uns denn wie Kinder vielleicht ein bisschen manipulieren? Ja, was bei Kindern funktioniert, funktioniert bei Erwachsenen meistens auch. Und mal zu überlegen, was ist meine Challenge? Wie kann ich mich selbst belohnen, wenn ich meine Challenge durchgezogen habe? Ja, also vielleicht das Yoga, das ich jeden Morgen machen will, aber nie tue. Wie kann ich das vielleicht schaffen, dass ich mir danach eine Belohnung gönne, dass zum Beispiel der Tee, den ich so gerne mag, der nur getrunken werden darf, wenn ich Yoga gemacht habe? Na klar sind wir Erwachsene, wir können auch sagen, ich trinke den Tee einfach selber. Trotzdem, ja, ich mache kein Yoga. Klar, das geht immer. Ja? Aber es ist eben dieses Spielerische, mal zu überlegen, wie kann ich mich selber so ein bisschen spielerisch auf den Weg bringen. Und wenn ich dann auf dem Weg bin, wenn dann diese Routine etabliert ist, dann läuft es ja auch schon sehr viel leichter. Es geht also darum, sich selbst erstmal in die Routine zu bringen. Und danach funktioniert es meistens wie von allein.
Also die Werkzeuge haben wir jetzt alle in der Hand, dank dir, liebe Verena. Jetzt müssen wir es nur noch machen. Und der Podcast heißt Mach es. Also wir wissen, was zu tun ist. Danke vielmals. Und ja, ich hoffe, da gibt es irgendwann auch einen zweiten Teil des Buches, weil es wirklich, wirklich richtig gut zu lesen ist. Gratuliere.
Vielen Dank, Susanna. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht bei dir.
Danke dir und liebe Grüße nach München. Das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, wo du gerade bist. Alles Gute.